Wir haben uns ja, so habt ihr es ja auch gehört, in den vergangenen Wochen mit dem Mann aus dieser besonderen Gegend, wo immer wieder auch Weltgeschichte passiert. Ja, wir haben uns mit diesem Mann beschäftigt, der auch auf Jesus ja einen großen Einfluss hatte. Wir kennen das ja aus der Bibel, aus der Weihnachtsgeschichte, Ankündigung der Geburt des Johannes, Ankündigung der Geburt Jesu. Und wir werden mit hineingenommen in eine wunderbare und wundersame Geschichte. Und dann haben wir uns ja damit beschäftigt, als dann die Priester und die Leviten zu Jesus, zu Johannes kamen und ihn fragten, ob er der Messias sei, ob er der Elia sei, ob er einer der Propheten sei. Sie fragten ihn, und darüber haben wir nachgedacht, warum er denn tauft. Und Taufe ist ja im Judentum etwas, was jetzt, ja, ich sag mal, in der Weise nicht vorkommt, also so ein Reinigungsbad im Wasser, das gibt es gab es auch im Judentum, in den unterschiedlichen Kulturen gibt es das. Aber das, was Johannes tat, war schon auch etwas Einmaliges, denn diese Reinigungsbäder, vielleicht kennt ihr das ja, habt ihr mal gesehen, so in einem Bericht, zum Beispiel dann am Ganges, wenn man dort reingeht, um sich zu reinigen, dort wäscht man sich selber, dass man getauft wird. Das war schon eine Besonderheit, und man hat ihn gefragt, warum taufst du denn? Und dann haben wir uns ja beim letzten Mal mit diesem Ereignis beschäftigt, als Jesus dann kam und zu Johannes sagte oder ihm bat, dass er ihn tauft, und Johannes dann sagte, nee, du müsstest mich taufen, weil Johannes ist ja der immer auf Jesus hinweist, sagt, nach mir wird einer kommen, der nicht mit Wasser, sondern der auch mit Geist tauft und mit Feuer, und Johannes sagt zu ihm, Mensch, du müsstest mich eigentlich taufen, und Jesus sagt zu ihm, nein, ich muss von dir getauft werden. Und wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde nochmal darüber nachgedacht, und das ist schon eine spannende Geschichte gewesen. Und heute beschäftigen wir uns eben mit dem Tod des Johannes, der, ja, wir haben diese martialische Geschichte ja gehört, der ja auf diese furchtbare Weise dann umgekommen ist. Und das hat damals die Menschen bewegt. Wir finden Berichte nicht nur in der Bibel über dieses Ereignis, sondern auch Flavius Josephus, einer der großen Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, hat auch etwas darüber geschrieben und hat davon berichtet. Also das hat schon für Aufsehen gesorgt. Und das ist eben das, womit wir uns heute mit beschäftigen wollen und womit wir diese Reihe dann auch abschließen. Johannes, also die Geschichte ist ja ein bisschen komisch aufgebaut, was heißt komisch, aber man muss auch mitdenken beim Lesen und beim Hören. Die Geschichte ist ja so von der Chronologie ein bisschen komisch aufgebaut, weil Jesus fängt an zu wirken und er sorgt auch für Aufsehen in der damaligen Welt, nicht nur bei den einfachen Menschen, auch bei den Mächtigen. Und dann wird eben gefragt, wer ist das, der dann diese Wunder tut? Also wer ist dieser Jesus von Nazareth? Und das ist auch wieder die Frage, ist es Elia oder? Und dann kam es eben auf, das ist Johannes, der wieder auferweckt wurde. Und da hatte Herodes natürlich eine Menge Schiss auch davor. Und dann wird eben diese Geschichte nochmal nacherzählt, wie Johannes zu Tode gekommen ist. Und da wurden wir gerade mit hineingenommen. Und Jesus hat ja über diesen Mann aus Nazareth, Jesus hat ja über diesen Mann vom Jordan, der getauft hat, auch sehr viel geredet und sehr viel gesagt. Und es gibt dann im Matthäusevangelium einen ganzen Abschnitt, wo Jesus auch über Johannes dann redet, und dort schreibt er, eben, wahrlich, ich sage euch, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt, und jedermann drängt mit Gewalt hinein. Also, das vom Sohn Gottes so ins Poesiealbum geschrieben bekommen, ist schon nicht schlecht. Es war keiner, der größer war als Johannes. Und bis zu ihm hin ging das mit den Propheten und jetzt wird das Evangelium verkündigt. Am Donnerstag haben wir nochmal auch darüber nachgedacht, wie das auch zusammenkommt, eben dieser alte Bund und dieser neue Bund, das, was Johannes dann auch verkörpert hat und was auch gebraucht wurde, damit eben die Gerechtigkeit kommt, die vor Gott gilt. Weil das war das, was Jesus dann sagt, dass sie beide etwas tun müssen oder dass Johannes ihn Jesus taufen muss, damit sie beide dafür sorgen, dass die Gerechtigkeit kommt, die vor Gott gilt. Also Johannes ist heilsnotwendig in seinem Handeln gewesen. Und Jesus trifft dann eben diese Aussage und sagt, es war keiner da, es gab niemanden, der größer war. Und das ist schon eine nicht schlechte Aussage. Warum hatte Johannes diese Bedeutung? Man muss, um das auch zu verstehen, woher diese Bedeutung kam, muss man sich das noch mal ein bisschen vor Augen halten, was das eigentlich ist mit dem jüdischen Glauben. Ich will jetzt nicht sagen, dass das eins zu eins übertragbar ist mit dem, was wir manchmal sehen, wenn Israel war, hat schon mal vor Ort gesehen, vielleicht in den Nachrichten, was wir manchmal sehen bei den orthodoxen Juden, die sich ja ganz auch aus dieser Welt im Endeffekt zurückziehen, die nur dazu da sind und leben, ich sag mal, um den Willen Gottes zu tun. Der jüdische Glaube war auch in der damaligen Zeit eben ein Glaube, wo man sich von der Welt abgewandt hat. Denn das war für den jüdischen Glaubenden, für den jüdischen Mann, Frau, okay, für den jüdischen Glaubenden, war das auch vollkommen klar. Es gibt uns und es gibt die. Es gibt uns als das Volk Gottes und es gibt die, die nicht dazugehören. Und für diese Einteilung gab es dann auch eine Bezeichnung, die uns auch immer wieder begegnet, die vielleicht für uns manchmal ein bisschen verwirrend ist, die uns immer wieder begegnet dann auch im Neuen Testament. Denn wir, das sind die Gerechten und nicht die Selbstgerechten. Also da muss man auch bei den Pharisäern und sehr genau aufpassen, dass man mit ihnen nicht etwas macht, was sie für sich nie gedacht haben. Aber die Einteilung war, es gibt die Gerechten und es gibt die Sünder. Kein Jude hätte für sich in Anspruch genommen, ohne Sünde zu sein. Also darum ging es überhaupt nicht. Aber die Einteilung war eben, es gibt die, die eben gerecht sind. Und diese Gerechtigkeit entstand, und das ist eben so, ich sag mal, auch der tragende Grund für Israel. Zum einen dadurch, dass sie Abrahams Kinder waren, zum anderen, dass sie die Tora hatten und zum dritten, dass sie dann in den Tempel gehen konnten, um für ihre Sünden zu opfern, um das Sühneopfer darzubringen. Das war eben das, was sie zu Gerechten gemacht hat. Nicht, dass sie so selbstgerecht waren und sagen, wir so moralisch einwandfrei, wir sind die, die alles richtig machen und ihr seid die, die, naja. Nein, das ist nicht das, was sich dahinter verbarg. Aber es war eben diese Einteilung, die Gerechten, also dadurch, dass wir zu Abraham gehören, dass wir die Tora haben, dass wir in den Tempel gehen und opfern, und die Sünder. Und das begegnet uns auch immer wieder, ja, dann später im Neuen Testament. Das war das, was für das, ich sag mal, spirituell-geistliche Leben auch klar war, mit denen haben wir nichts zu tun. Und Sünder war man eben nicht, weil man gesündigt hat oder selber nicht gesündigt hat, sondern Sünder war man einfach durch die Tätigkeiten, die man ausgeübt hat. Und das, was die Heiden, die Nicht-Juden getan haben, war zumeist eben etwas, was nach der Tora eben nicht erlaubt war. Also die Sünder, die Bezeichnung Sünder stand für die Menschen, die, ich sag mal, strukturell von ihrem Lebensentwurf eben in einem sündigen Umfeld gelebt haben. Geldverleiher zum Beispiel, das kriegen wir in der Bibel mit. Geldverleiher, das war eben so ein Ding, wer sowas macht, ist Sünder, weil das macht man nicht. Also ich sag mal, je nachdem, was du mit dem Blut zu tun hast, macht man nicht, bist du Sünder. In der Gastwirtschaft, da geht man nicht hin, wer da arbeitet, ist Sünder. Das war so damals. Das war so die Einteilung. Es gab die Welt der Gerechten und die Welt der Sünder. Ich weiß nicht, ob ihr euch sowas vorstellen könnt. Das ist nicht nur etwas, was es im Judentum gab, sondern ich sag mal auch im Baptismus. Es war ja damals, wo ich aufgewachsen bin, gab es ja ein kleines Dorf und eine große Straße, die da durchging. Und auf der einen Seite war eben diese große Baptistengemeinde und auf der anderen Seite war eben diese Gastwirtschaft. Man war in Blickweite, aber dennoch trennten ein Welten. Und ich bin ja in dieser Gastwirtschaft dann groß geworden, meine Eltern haben die betrieben, ich habe die ja selber noch betrieben. Und es war vollkommen klar, da geht kein Baptist rein, weil das war die Welt der Sünder. Und so war das in Israel auch, es gab eben diese Welt der Sünder, da hatte man nichts mit zu tun. Und das Eigentliche bestand eben darin, sich davon auch abzugrenzen und zu sagen, das ist nicht unsere Welt. Und wenn ihr das so ein bisschen nachfühlen wollt, dann guckt euch mal die Wirklichkeit der orthodoxen Juden an, da kommt das nochmal genau vor. Das ist die Wirklichkeit gewesen, die Johannes dann auch geprägt hat. Und es war ja vollkommen klar, das Judentum hat ja keinen Missionsbeauftragten. Also da gibt es dann auch in der Theologie keinen, der Missiologie dann lehrt, weil also man ist durch Abraham und durch die Tora, eben gehört man zu diesem Volk und dann dadurch, dass man in den Tempel geht, eben als Jude, und andere da hineinzuholen, da hatte man im Endeffekt überhaupt kein Interesse dran. Und deswegen war es eine in sich abgeschlossene Welt. Man hatte mit der Welt nichts zu tun. Man wusste, das Eigentliche des Lebens findet hier statt, eben dort, wo Gott gegenwärtig ist. Und das andere ist eben die Welt der Sünder, eine Welt, mit der man eben nichts zu tun hat. Und das ist etwas, was für viele dann merkwürdig war, als dieser Mann auftrat, da unten am Jordan, und auf einmal Gerechte und Sünder zur Umkehr rief. Er rief die Gerechten und die Sünder, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. Und das war eben schon mal merkwürdig. Und merkwürdig war eben auch, dass die Gerechten und die Sünder, also nach diesem jüdischen Verständnis, hingingen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Und als dann mal so ein paar Pharisäer und Schriftgelehrten kamen, kann man ja nochmal nachlesen, dann sagt er, ihr Otterngezücht, faltet die richtig zusammen und sagt, was glaubt ihr denn, warum ihr dazu gehört? Weil ihr Kinder Abrahams seid? Nein, sagt er. Und es war etwas, was eben sehr die Menschen damals dann sehr bewegt hat, dass dieser Mann da am Jordan eben Gerechte und Sünder zur Buße rief und Gerechte und Sünder sich bei ihm taufen ließen. Von daher sorgte das schon für Aufsehen. Das Merkwürdige war, also die Gegend unten, es ist ja unten in Judäa, in der Nähe von Jerusalem, dann, also nicht weit weg von Jerusalem, die Wüste, die dort ist, ist so eine Steinwüste, könnte man eher sagen. Es ist nicht so eine Wüste mit viel Sand, sondern eher so eine Steinwüste, und man konnte ziemlich schnell dann in diese Wüste hineinkommen und hineingehen. Aber es war ihm auch schon etwas Besonderes, dass dieser Mann in der Wüste predigte und in der Wüste dann zur Umkehr rief. Und die Frage ist, warum dieser Ort? Wir haben uns die Woche noch beim Mittagessen kurz darüber unterhalten. Warum eigentlich Wüste? Weil Wüste ist der Ort des Jenseits. Also Wüste ist eben der Ort, wo Menschen dann wirklich nochmal auch in sich gehen können, weil all das, was an Ablenkung da ist, in der Wüste nicht vorhanden ist. In der Wüste geht es eben nochmal um die Frage, ist da ein Gott, wenn eben nichts mehr ist? Und dann natürlich die Frage, hat dieser Gott was mit mir zu tun? Will er etwas mit mir zu tun haben? Habe ich etwas mit ihm zu tun? Deswegen die eigentlich geistlichen Erfahrungen werden immer, und das kann man jetzt so ein bisschen austauschen, in der Wüste oder auf dem Berg gemacht. Von daher ist es wichtig, auch immer wieder sich so Wir können uns dann irgendwann mal darüber unterhalten, wie das aussieht. Aber immer wieder so Wüstenzeiten zu haben, dafür muss man nicht nach Israel fliegen. Das geht auch hier. Weil in dieser Ort der Abgeschiedenheit der Mensch noch mal ganz anders anfängt, über seine Existenz nachzudenken. Und deswegen hat Johannes die Leute in die Wüste gelockt und hat gesagt, hier müsst ihr hinkommen, um über euer Leben nachzudenken, um darüber nachzudenken, ob vielleicht Umkehr vonnöten ist, ob ihr euch taufen lassen wollt. Und das tat er. An diesem Ort war er dann und predigte, dass eben die Taufe und dass man Buße tun soll und umkehren soll. Er lebte damit auch etwas, was in Jesaja 40 auch schon beschrieben wurde. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Also hier steht nicht, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, sondern es ruft eine Stimme, Doppelpunkt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Und das ist so eine geistliche und eine spirituelle Erkenntnis. Und wir merken das ja auch so umgangssprachlich, haben wir daraus eben gemacht, Not lehrt beten. Wir merken aber, dass gerade in diesen Grenzerfahrungen wir bestimmte Fragen in unserem Leben nochmal ganz anders und vielleicht auch ganz neu stellen. Und das hat dieser Johannes dann gelebt, als er zum Jordan ging. Wüste. Aber der Ort, an dem er war, also heute Jordanien im Ostjordanland, der hieß Al-Maqdas, also so wird er genannt, ist eben auch Ort der Taufe. Und dieser Ort Al-Maqdas war schon ein ganz besonderer Ort und ja, wir gehen ja davon aus, dass der Geist ihn dann auch hingebracht hat. Denn das Besondere an diesem Ort war, wie gesagt, Israel hat sich ja von der Welt im Endeffekt abgewandt, hat gesagt, das ist jetzt hier unsere Welt und die Welt ist draußen, die Welt der Sünder ist eben nicht der Bereich, in den wir gehören. Und das ist natürlich eng verbunden mit dem Einzug ins gelobte Land. Damals, man erinnert sich ja eigentlich täglich daran, hat Gott uns herausgeführt, hat Jahwe uns herausgeführt aus Ägypten, durch die Wüste geführt, um etwas zu klären, um uns dann in das gelobte Land zu führen, in dem Land, in dem Milch und Honig fließen. Das war eben der Ort, in dem Israel dann auch seine Blütezeit erlebt hat, wo Jerusalem dann zur politischen und geistlich-spirituellen, zum politischen und geistlich-spirituellen Mittelpunkt wurde. Das war dieses gelobte Land, in das war man eingezogen. Das war der Ort, wo dann der Prophet Elia auch in diesem feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist und Elisha dann zurückgelassen hat. Und dann ist ja der Mantel runtergefallen und er hat damit ja auf den Jordan und er hat sich geteilt. Und das war ja beim Auszug und beim Einzug dann auch so diese Geschichte mit dem Wasser, was sich geteilt hat. Und dort, wo Elia gen Himmel gefahren ist und dort, wo das Volk Gottes eben ins gelobte Land übergezogen ist, also an diesem Ort, wo man durch den Jordan gezogen ist, wo Israel im heiligen Land dann angekommen ist, im gelobten Land, genau an diesem Ort ist Johannes hingegangen und ist wieder zurückgegangen. Nochmal über den Jordan. Oder man könnte auch sagen, wieder zurück über den Jordan. Das ist die Frage, warum nicht eben am Westufer, sondern am Ostufer. Genau, um nochmal deutlich zu machen, das, was ich euch verkündige, ist etwas Neues. Das, was ich mit euch veranstalte, ist etwas Neues. Denn ich gehe mit euch nochmal heraus aus dem, was euch heilig ist. Heraus aus dem, was euch in eurer Spiritualität, in eurer Frömmigkeit dann irgendwie ausmacht. Ich gehe nochmal heraus in dieses fremde, in dieses feindliche Land. Und das war die Herausforderung dann auch für die Menschen, die zu ihm gekommen sind. Sie mussten noch mal auf die andere Seite des Jordans gehen, um dann durch die Taufe, durch seine Taufe und hinterher durch die christliche Taufe noch mal durch den Jordan zu ziehen, hinein ins gelobte Land. Aber dieses gelobte Land, und das ist das, was jetzt anders war. Dieses gelobte Land war nicht mehr ein Land, in dem man sich dann zurückgezogen hat und gesagt hat, ah, okay, hier leben wir die Gerechten und da leben die Ungerechten, die Sünder, sondern dieses gelobte Land, dieses Land, in dem Milch und Honig fließen, ist jetzt territorial nicht mehr begrenzt. Es ist ein anderes Land. Ob das immer im Kopf und im Herzen so ankommt, das ist ja so eine Geschichte. Und als ich damals dann zur Gemeinde kam, das war schon nicht so ganz einfach. Für mich, aber auch für die anderen. Weil ich kannte zum Beispiel die Sprache nicht, die man dort sprach. Ich wusste nicht, wie man sich anzuziehen hat. Und ich, wer es nicht glaubt, ich zeige euch gerne ein Foto, ich mit meiner Lockenpracht. Und den zwei großen Ohrringen, so Kreolen. Irgendwie passte ich da nicht so ganz rein. Ich fuhr dann später mal in die Gemeindeleitung, weiß ich, ob ich schon mal erzählt habe, wurde da in die Gemeinde, also ja, Grundschirm ist ja, muss man normalerweise stöhnen erstmal und sagen, boah, also Jerusalem, okay, ist noch ein bisschen, aber Grundschirm ist schon nah dran. 600 Leute in der Gemeinde und man traf sich dort immer, die ganzen Pastoren kamen dahin, also es war schon Ort und irgendwie passte ich da nicht so richtig rein und wurde dann irgendwann in die Gemeindeleitung gewählt und damals war die Welt noch in Ordnung, da hat das Abendmahl, wurde das Abendmahl eben von Männern ausgeteilt und natürlich nur von denen, die in der Gemeindeleitung waren. Also alle anderen waren ja nicht so richtig koscher. Und dann dummerweise, naja, und ihr wisst ja, kennt ihr bestimmt auch noch, was trug man dann hier vorne beim Abendmahl? Schwarzen Anzug. Hatte ich nicht. Und dann wurde ich eben in die Gemeindeleitung hineingewählt und da kamen echt dann Leute auf mich zu und sagten, wie machst du das denn jetzt, weil du kannst ja nicht mit deiner Lederjacke da vorne stehen und den Leib des Herrn austeilen. Ja, das kennen wir bis zum heutigen Tage, dass wir diese Einteilung machen. Das ist eben hier die Welt der Gerechten und das ist die Welt der Sünder. Und irgendwann, wenn man Gemeinde kennenlernt, merkt man dann sehr häufig, naja, mitunter ist einfach die Welt der Selbstgerechten. Aber das gibt es bis zum heutigen Tage. Und Johannes sagte eben, ihr müsst erst noch mal auf die andere Seite des Jordans gehen, weil hier ist jetzt etwas zu Ende gekommen. Jesus hat es ja so beschrieben, die Propheten gehen bis zu ihm und dann wird das Evangelium verkündigt. Ihr müsst noch mal auf die andere Seite des Jordans gehen, um dann noch mal durch den Jordan hindurch in dieses gelobte Land zu kommen, was nun mal eine ganz andere Qualität und auch eine ganz andere Form hat. Und dazu hat er eingeladen. Und was sich eben geändert hat, und deswegen kamen ja die Gerechten und Sünder zu ihm, dass Johannes sich eingemischt hat. Dass Johannes sich eingemischt hat in das, was in der Welt geschah damals. Und wir haben ja gerade diese Geschichte mitbekommen, die ihn dann zuerst eben in den Knast gebracht hat. Und dort saß er ja und fragte dann, schickte seine Jünger zu Jesus und sagte, sollen wir, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf jemand anders warten? Und Jesus sagte, erzählt dem Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, Tote stehen auf und den Elenden wird das Evangelium verkündigt. Sagt ihm das. Und er hatte aber sich ein bisschen weit aus dem Fenster gewagt oder gelehnt und saß dann eben im Knast. Und die Geschichte haben wir ja gehört. Eine merkwürdige Geschichte, das kann man jetzt wieder auf so eine moralische Ebene heben, aber ich sag mal, der die Schwagerehe in seiner Kultur hat, ob der sich unbedingt über Herodes aufregen kann, weiß ich nicht. Weil das irgendwelche Brüder, und da gibt es ja noch ganz andere Geschichten. War das das Problem? Also, Herodes Antipas war ja der Fürst damals, der sehr angetan war von Johannes und der sich ja auch, als er im Gefängnis war, so haben wir es ja gelesen, immer noch mit ihm unterhielt, weil er von ihm etwas gelernt hat. Herodes Antipas hat eben die Herodias geheiratet. Okay. Kommt vor. Das Problem dabei war aber, dass er eigentlich ja schon verheiratet war. Mehrere Frauen zu haben, war gerade jetzt auch nicht so ein Riesenproblem. Also höchstwahrscheinlich war der Vater von diesem Herodes Antipas so ungefähr viermal verheiratet. Den kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Also das ist der, der die Kinder hat töten lassen. Und dieser Herodes Antipas war eben ein Nachfolger dieses Herodes. Und er hat dann eben eine Frau geheiratet, das war die Tochter eines Königs, wie hieß der nochmal, ich muss mal eben gucken, wo ich es auf die Schnelle finde, Aretas, genau so hieß er, Nabatäer-König war er. Und das kennen wir ja auch aus den Klatschmedien und der Klatschpresse, man macht das ja bis zum heutigen Tage, dass man einander unter den Königshäusern heiratet, um die Macht irgendwie zu stärken. Weil wenn ich die Tochter eines anderen Königs heirate, dann werde ich höchstwahrscheinlich mit ihm keinen Krieg anfangen. Also das waren ja keine Liebesheiraten, sondern da ging es natürlich immer um Machtstruktur. Und Herodes war eben schon mit dieser Tochter verheiratet. Und wie gesagt, Flavius Josephus, der Geschichtsschreiber, der bekannteste Geschichtsschreiber der damaligen Zeit, hat das eben auch so beschrieben. Herodes Antipas hat dann seine Frau eben irgendwie so ein bisschen weggeschickt und hat sich diese neue Frau dann genommen. Und da hat Johannes gesagt, das ist nicht in Ordnung. Und das Problem war natürlich nicht, was wir sehr schnell reinlesen, dass es um moralische Gesichtspunkte ging. Das gehörte vielleicht auch dazu. Aber worum es eigentlich ging, war, diese Geschichten, das sind Geschichten, wo eben Machtränkespiele getrieben werden. Wo eben Menschen gegeneinander ausgetauscht werden. Wo man eben, ja, ich sag mal, im Sinne der Politik versucht, dann irgendwelche Mehrheiten zu organisieren, um dann die anderen über die Klinge springen zu lassen. Und das ist ja etwas, das ist nicht irgendwie nur damals passiert, das kennen wir bis zum heutigen Tage. Okay, wir in der Demokratie als Republikaner, also weil wir leben ja in einer Republik, wir lösen das nur ganz selten noch über Hochzeiten. Aber diese Machtränkespiele, die finden bis zum heutigen Tage so statt. Und worum geht es dabei? Es geht dabei einzig und allein darum, an der Macht zu bleiben. Heute sind wir auch wieder aufgerufen zu wählen. Der eine oder andere hat es ja vielleicht schon gemacht. Die wirklichen Frommen warten noch auf das, was der Pastor empfiehlt. Ja, früher, als die Zeit noch in der Welt noch in Ordnung war, ging es ja so. Bis zum heutigen Tage läuft das doch so, dass man dann nicht Macht will, um den Menschen zu dienen, sondern Macht um der Macht haben will. Macht um der Macht haben will, so muss es heißen. Bis zum heutigen Tage funktioniert das genauso und das war damals nicht anders. Und Johannes ging eben dahin und sagte, das ist nicht in Ordnung, weil dein Job ist es, für die Menschen, für die Verantwortung hast, da zu sein, dich um die zu kümmern und nicht einfach die Macht zu erhalten. Und das passte der Herodias natürlich nicht, weil das war ja ein neues Machtbündnis. Und Johannes hatte ein großes Ansehen eben im Volke und man hatte Angst, so Flavius Josephus, dass es hier zu einem Aufstand kommen könnte. Weil irgendjemand da ist, der auf einmal den Leuten erklärt und sagt, guck mal, was die da machen, das hat mit euch gar nichts zu tun. Es geht auch nicht um euch, sondern es geht nur darum, dass sie ihre Macht behalten. Und deswegen wurde er ins Gefängnis gesteckt von Herodes, aber er wollte eben noch weiter mit diesem Mann, von dem er etwas lernen konnte, über Gerechtigkeit, über Umkehr, über ein anderes Leben. Er wollte ihn dann nicht töten, weil er merkte, dieser Mann hat ihm etwas zu sagen. Und dann kam es eben zu dieser verhängnisvollen Geburtstagsfeier, wo die Tochter der Herodias eben einen Tanz vorführte und er, also Salome hieß sie, und er so hin und weg war, dass er ihr alles versprochen hat. Also diese Formulierung, Christus halbe, mein halbes Reich, ist natürlich vollkommen überzogen, aber man merkt, also in was für eine Stimmung er war. Und sie rannte dann eben zu ihrer Mutter und fragte dann, was soll sie sich wünschen? Wirklich das halbe Königreich, oder? Und sie sagte, ich will den Kopf dieses Mannes, der stets und ständig seine Finger auch in unsere Wirklichkeit hineinlegt. Er soll sich doch um die inneren Angelegenheiten seines Volkes kümmern. Da hat er doch genug mit zu tun. Er soll sich doch darum kümmern, wie dann es in ihrem Reich, was auch immer das sein soll, auszusehen hat. Damit hat er doch genug zu tun. Aber dass er sich jetzt einmischt, das ist zu viel. Und deswegen wollte sie den Kopf dieses Mannes haben, der von diesem Jesus schon vor seiner Geburt irgendwie bewegt, etwas anders gepredigt hat. Und was er gepredigt hat, war eben auch etwas, das stand ja in seinem Namen, dass Gott gnädig ist. In ihm, der so ganz noch aus dem alten Bund kam, lebte schon etwas von diesem neuen Bund, von diesem Jesus, der nun das Evangelium verkündigt und das Evangelium gebracht hatte. Und er trug es in die Welt und erzählte das eben nicht nur seinem eigenen Volk, sondern er rief Gerechte und Sünder zur Umkehr. Alle sind eingeladen, Buße zu tun und sich taufen zu lassen. Und er kniff auch nicht vor den Mächtigen, als er dann mit ihnen über das Evangelium reden musste und sagte, das Evangelium ist zuallererst für die Kranken und für die Armen da. Ihnen muss geholfen werden. Herodes, das ist auch mit deinem Job. Und deine Machtspiele, das sind irgendwie okay, moralisch verwerflich oder nicht, kann man sich darüber streiten, aber deine Machtspiele dienen am Ende nur dir, der du eigentlich ein Diener des Volkes sein solltest. Und für diese Botschaft ließ er dann sein Leben. Es wird nichts darüber berichtet, wie dann diese letzten Augenblicke dann stattgefunden haben. Aber das ist ein Schicksal, was bis zum heutigen Tag viele Menschen dann auch erleben und durchleiden und erleiden müssen. Und da geht man ganz unterschiedlich mit um. Aber sehr häufig hört man dann von diesen Märtyrern, dass sie mit einem Lächeln, mit einer großen Zuversicht auch diesen schweren letzten Weg gegangen sind, weil sie gesehen und gehört haben, der, auf den wir warten, der ist gekommen. Blinde sehen, Taube hören, Lahme stehen auf, ja, sogar Tote werden auferweckt. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und in diesem Bewusstsein sterben immer wieder Männer und Frauen des Glaubens, indem sie sagen, Jesus, jetzt sehe ich dich gleich, der du Anfänger und Vollender meines Glaubens bist. Jetzt sehe ich dich gleich, der du in diese Welt gekommen bist, um den Armen und Elenden zu dienen, um ihnen das Evangelium zu verkündigen. So ganz anders wie die Herrscher in dieser Welt bist du, der du gekommen bist, um dich von mir taufen zu lassen, der du gekommen bist, um mir die Füße zu waschen, der du gekommen bist, um mir zu dienen. Ich glaube, er ist mit einem getrosten Herzen und vielleicht sogar auch mit einem Lächeln gestorben. Dieser Mann, der für den christlichen Glauben eine so große Bedeutung hat. Amen.